ARD. In Österreich könnte eine in Teilen rechtsextreme Partei den Kanzler stellen, was das auch für Deutschland bedeutet.
Laut einer Umfrage ist nur knapp jeder Zweite bei der Arbeit motiviert. Woran liegt's?
Ein Monat kein Alkohol, Dry January, nur ein Trend oder wirklich sinnvoll?
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute ist Morgen. Dienstag, der 7. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Annika Witzel und Moritz Zachow sind für euch da. Und wir schauen zuallererst zu unseren Nachbarn nach Österreich.
Ja, da benutzen nämlich Journalistinnen und Journalisten gerade Worte wie Zäsur, Tabubruch, neue Ära, um die Lage in ihrem Land zu beschreiben. Denn es könnte dort zum ersten Mal eine Bundesregierung geben, die von einer in Teilen rechtsextremen Partei geführt wird. Von der FPÖ nämlich. Und das, obwohl die anderen Parteien in Österreich bisher immer gesagt haben, nee, also mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Und jetzt soll diese Partei eben den Kanzler stellen.
Ja, und dagegen haben hunderte Menschen gestern auch in Wien demonstriert.
Jetzt haben wir in einem Dilemma, das keiner haben wollte und wo man anscheinend die Bevölkerung ganz schön spalten wird für Jahre.
Für mich wird das eine sehr rechtsextreme Regierung und die leider für Sozialabbau steht.
Er ist auch ein Anti-Europäer, er ist ein Putin-Freund. Also was soll man unter Kickl noch Positives sehen?
Ja, Kickl, das ist Herbert Kickl, das ist der Parteichef der FPÖ, der dann auch Kanzler werden würde. Er hat die FPÖ laut Experten in den vergangenen Jahren immer weiter nach rechts getrieben und unsere Journalistenkollegen in Wien sagen, das wäre jetzt ungefähr so, als ob hier Björn Höcke von der AfD der nächste Bundeskanzler in Deutschland werden würde und den darf man ja laut Gerichtsurteil offiziell als Faschisten bezeichnen.
Generell gibt es ziemlich viele Parallelen zwischen dem, was in Österreich passiert und dem, was hier bei uns politisch diskutiert wird. Auch wir haben ja hier mit der AfD eben eine Partei, die in Teilen gesichert rechtsextrem ist und mit der eigentlich auch niemand von den anderen Parteien im Bundestag zusammenarbeiten will. Deswegen sagen einige Menschen aus der Politik jetzt auch, das, was in Österreich passiert, das ist ein Warnsignal.
Vor allem, weil diesem Herbert Kickl auch immer wieder Nazisprache vorgeworfen wird. Er sagt zum Beispiel, er möchte Volkskanzler werden. Klingt erstmal harmlos, aber das ist ein Begriff, den hat Adolf Hitler auch genutzt und sich so nennen lassen. Und Kickl möchte den Österreichern, Zitat, ihre Freiheit zurückgeben, in Österreich einen Asylantrag zu stellen. Das soll auch fast unmöglich werden. Er spricht auch von einer Festung Österreichs. Und er und der Rest der FPÖ stehen der EU grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber. Sie setzen da auf Abschottung, allerdings auch nur in Richtung EU. Russland gegenüber sind sie freundlich eingestellt.
Ja, und das sind alles Positionen, die ähnlich sind zur AfD. Allerdings gibt es auch noch Unterschiede, sagen Experten. Vor allem einer, der Politikwissenschaftler Arne Semsrott, der sagt, dass die FPÖ eine viel etabliertere Partei ist als die AfD. Die gibt es einfach schon viel, viel länger. Und das ist diese Brandmauer, von der in Deutschland ja viele Parteien sprechen, also dieses Bekenntnis, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen, das gab es in Österreich nie so wirklich. Also auch wenn die anderen Parteien auch nicht mit der FPÖ arbeiten wollten, aber dieses ganz klare Bekenntnis, das habe es da einfach nie gegeben, sagt er.
Ja, der Arne Semsrott sagt aber auch, dass diese Brandmauer auch in Deutschland schon auf kommunaler Ebene bröckelt und dass die AfD sich einiges von der FPÖ abschauen könnte, um hier erfolgreicher zu sein. Die FPÖ habe Rechtsextremismus in Österreich mehr in den Mainstream geholt und das könnte auch hier immer mehr passieren. Gerade auch, weil Österreich mit ähnlichen politischen Schwierigkeiten zu tun hat wie Deutschland. Ein Beispiel ist da die Migration.
So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die FPÖ auch viel Zuspruch im Land hat. Bei der Wahl im September in Österreich hat sie knapp 29% geholt, ist damit Wahlsiegerin geworden. Das heißt, viele Menschen wollen offensichtlich auch, dass sie mitregiert. Zum Beispiel auch Pavel aus Wien.
Ich finde eigentlich, das ist eh gut, dass es mal passiert, weil viele haben eh schon eine schlechte Meinung von der FPÖ. Aber die haben jetzt eben Wahlen gewonnen. Ich will nur sehen, welche Arbeit er als Kanzler dann macht. Er soll mal machen und dann schauen wir, wie es ist.
Und vermutlich wird es auch so kommen, denn eine andere Form der Regierung ist nicht zustande gekommen, auch wenn die anderen Parteien das versucht haben.
Unsere Kurznachrichten.
Die Grenzkontrollen, die Mitte September an den Außengrenzen eingeführt wurden, scheinen zu wirken. Das zeigen Zahlen der Bundesregierung. Zwischen Januar und November 2024 gab es 40% weniger unerlaubte Einreisen als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und auch die Zahl der festgestellten Schleuser ist von 2500 auf ca. 1400 gesunken. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die Grenzkontrollen verlängern. Bisher gelten sie bis März.
Das ARD-Politmagazin-Report München hat zusammen mit dem ARD-Studio Rio de Janeiro recherchiert, dass die deutsche katholische Kirche Priester in Südamerika untergebracht hat. Die standen hierzulande unter schwerem Missbrauchsverdacht. Damit wollte man offenbar verhindern, dass die Geistlichen strafrechtlich verfolgt werden. Und dabei soll es sich laut den ARD-Recherchen nicht um Einzelfälle handeln, sondern um eine Form der Strafvereitelung.
Es ist jetzt schon 10 Jahre her, dass islamistische Attentäter in die Redaktionsräume des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo eingedrungen sind und 11 Menschen getötet haben, sowie einen Polizisten während der Flucht. Grund dafür waren Mohammed-Karikaturen, die das Magazin veröffentlicht hatte. Am Tag darauf wurden 5 weitere Menschen in einem koscheren Supermarkt umgebracht. Zum Jahrestag wird es in Paris eine Gedenkveranstaltung geben und die Zeitung bringt eine Sonderausgabe heraus.
Seit mehr als einem Monat gibt es die Waffenruhe zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah. Und jetzt zieht sich die israelische Armee nach US-Angaben aus dem Süden des Libanon zurück. Alle israelischen Streitkräfte sollen den Libanon vollständig verlassen, das sagt der US-Sondergesandte für den Libanon.
Ich freue mich ja wirklich total, dass wir mal über das Thema Motivation am Arbeitsplatz sprechen. Das ist echt so wichtig, ne? Also
stimmt.
Wenn Kolleginnen und Kollegen motiviert sind, dann finde ich, merkt man das sofort. Die Arbeit fällt dann auch vielen leichter und die Stimmung ist einfach besser. Ja, und du zum Beispiel, Annika, du hast immer gute Laune, du suchst akribisch immer nach guten Infos und das ist was, was mich immer sofort motiviert.
Oh Gott, jetzt werde ich schon ganz rot im Gesicht. Oh Mensch, Dankeschön.
Zurecht.
Guck mal, das motiviert mich jetzt nochmal extra dolle. Ich muss auch tatsächlich aber sagen, wenn ich dann morgens aufstehe und auf den Wecker gucke, ich bin dann so semi-motiviert aufzustehen. Aber wenn ich dann einmal angefangen habe, dann geht's los. Dann,
wenn ich
dann
Moin geschrieben habe, ne, dann sind wir dran.
Genau.
So wie uns geht's aber längst nicht allen am Arbeitsplatz. Knapp der Hälfte der Beschäftigten in Deutschland fehlt laut einer internationalen Umfrage die Motivation.
Nur 48% haben bei dieser Umfrage angegeben, auf der Arbeit wirklich ihr Bestes zu geben. Und damit liegt Deutschlands Motivationsniveau unter dem internationalen Durchschnitt. In Indien ist die Quote am höchsten, da liegt sie bei 67%, in China bei 59% und in den USA bei 57%. Es gibt dafür auch eine Vermutung. Indien und China, das sind aufstrebende Wirtschaften. Die Gehaltsbudgets steigen da deutlich stärker als im Rest der Welt. Und machen wir uns mal nichts vor, Geld motiviert halt.
Ja, na klar. Das wurde in der internationalen Umfrage auch abgefragt und dabei kam raus, mehr Gehalt führt bei knapp der Hälfte der Befragten auch einfach zur Motivation. Und fast 70% sagen sogar, selbst wenn es jetzt um meinen Traumjob geht, dann ist mir ein hohes Gehalt sogar noch wichtiger. Dazu muss man aber auch wissen, dass da keine Spitzenverdiener, wie jetzt zum Beispiel Manager, befragt wurden. Es ging da eher so um ein Bruttogehalt von bis zu 40.000 Euro im Jahr. Und das liegt eben deutlich unter dem Durchschnittsgehalt eines Vollzeitbeschäftigten in Deutschland.
Klar, also Geld motiviert, aber wir haben ja gerade schon festgestellt, wie wichtig nette Kollegen sind, also ein gutes Arbeitsumfeld. Ein richtig mieses Betriebsklima und ganz schlecht gelaunte Führungskräfte oder schlecht geschulte Führungskräfte auch, die einfach nicht mit ihren Angestellten sprechen und die Ideen nicht gelten lassen. Das sind riesige Motivationskiller.
Total.
Und wer als Führungskraft nur kritisiert und die Arbeit einfach nicht wertschätzt, die das Team leistet, der muss sich auch nicht wundern, wenn die Motivation dann den Bach runtergeht im Team. Das ist ganz normal, sagen Expertinnen und Experten. Aber es muss ja nicht so sein. Alle Chefinnen und Chefs dieser Welt haben es selbst in der Hand, wie gut das Team motiviert ist.
Ja, deswegen haben wir das natürlich nachgeguckt und haben hier was für Führungskräfte, das sie motivieren dürfte. Denn Angestellte, die zufrieden sind, sind produktiver, sie sind seltener krank und sie wollen auch im Unternehmen bleiben. Das bedeutet, sie spielen nicht mit dem Gedanken, zur Konkurrenz zu wechseln, die dann vielleicht bessere Arbeitsbedingungen hat.
Komisch, das überrascht mich jetzt so gar nicht. Also wenn es mir gut geht als Angestellter, dann bleibe ich lieber da.
Will ich ganz schnell weg, ne? Nee, eben nicht. Ja, eben. Und das zeigt auch eine Studie der Internationalen Hochschule Erfurt von vor 3 Jahren. Und gerade wegen des Fachkräftemangels sollten Unternehmen wirklich interessiert daran sein, zufriedene Angestellte zu haben, um sie zu halten. Das kann man nochmal sagen, Kommunikation, miteinander reden, das ist einfach das A und O.
Also die äußeren Umstände machen eben sehr viel mit der eigenen Motivation, aber wir können ja auch nicht immer alles nur aufs Umfeld schieben, wenn es gerade nicht läuft. Motivation muss auch schon von einem selber kommen. Und
total,
da hilft es, einen Job zu machen, der einen wirklich interessiert, der einen wirklich brennen lässt, wo man den Sinn der eigenen Arbeit erkennt. Das hat die internationale Studie auch gezeigt, dass das tatsächlich so ein Altersding ist. Also älteren Befragten ist es wichtig, dass ihr Job sinnstiftend und wertschätzend ist. Und die Jüngeren gucken schon eher nochmal auf das Thema Gehaltserhöhung, um sich zu motivieren.
Uns würde jetzt mal interessieren, wie ist es denn eigentlich bei euch? Wie wichtig ist euch denn Motivation am Arbeitsplatz?
Vielleicht habt ihr ja sogar ein konkretes Beispiel, was euer Arbeitgeber macht, damit ihr motiviert seid. Ist es der altbekannte Obstkorb oder macht ihr jeden Freitag ein Team-Event irgendwo und geht Äxte
werfen?
Dürfen Hunde
mit auf die Arbeit kommen.
Oder sowas. Wir sind super interessiert. Schreibt uns gern oder schickt uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Heute vor einer Woche klang das bei vielen von euch vermutlich so. Juhu! Prost neues Jahr!
Das klingt so gut.
Aber seitdem klingt es bei vielen vielleicht auch eher so. Sprudel.
Das war kein Sekt.
Richtig. Denn den Januar verbringen viele Menschen ganz bewusst trocken. 31 Tage Verzicht. Wobei, wir müssen ehrlich sein, meistens zählt der 1.1. ja nicht. Da wurde ja bestimmt nach Mitternacht vielleicht noch das ein oder andere Gläschen gesüffelt. Dry January nennt sich das Ganze.
Ja, genau. Und wir brauchen euch jetzt ja nicht zu erzählen, dass Alkohol schädlich ist und so, das wisst ihr. Aber auch das mit dem täglichen Glas Rotwein, das ja angeblich gesund sein soll, weiß man mittlerweile, das ist ein Mythos, das stimmt eben einfach nicht. Aber wie schädlich Alkohol ist, das verdrängen wir eben auch gerne mal.
200 Krankheiten werden mit Alkohol in Verbindung gebracht, zum Beispiel Krebsarten und Leberschäden. Und die Hälfte aller Krebsfälle entsteht zum Beispiel auch nicht, weil man mal übertrieben hat mit Alkohol, sondern weil man überhaupt trinkt. Schon kleine Mengen reichen da. Und auch für die Psyche ist Alkohol gar nicht gut. Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Depression, alles Dinge, die Alkohol auslösen oder verstärken kann.
Deswegen rät die Weltgesundheitsorganisation inzwischen sogar auch dazu, gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Aber Alkohol gehört eben häufig im Alltag bei vielen von uns dann ja auch einfach dazu, gerade auch in Deutschland. Wir sind in der EU wirklich ein Hochkonsumland. Ab 15 Jahren trinkt hier jeder im Schnitt über 10 Liter pro Jahr. Da dachten wir jetzt erst, okay, ist auch gar nicht so viel, aber es handelt sich da wirklich um reinen Alkohol, 10 Liter reinen Alkohol. Das ist schon eine Menge und da fällt ein Verzicht dann auch nicht immer so leicht.
Also heute Abend ist es wirklich wahnsinnig schwer für mich, auf Alkohol zu verzichten, weil ich meinen Klassenkamerad aus Stuttgarter Zeiten wieder getroffen habe. Generell aber ist es für mich wirklich einfach, auf Alkohol zu verzichten, ja.
Also wenn ich mir das zum Ziel setze, dann weiß ich zu 100%, ich könnte ganz entspannt einen Monat locker drauf verzichten.
Das sagen zum Beispiel Menschen in Stuttgart und ich merke auch schon, das ist da ziemlich unterschiedlich, ne?
Ich mache auch mit beim Dry January, weil es um Weihnachten und Silvester schon immer recht viel geballt hintereinander ist, was man so trinkt.
Hoch die Tassen.
Genau, so ein bisschen dem Körper mal Ruhe gönnen, mal kein Gift trinken ausnahmsweise, weil eigentlich ist es nichts anderes als das.
Das ist es am Ende, ja.
Voll, aber ehrlich gesagt mache ich es auch, um mir so ein bisschen selber zu beweisen, dass ich es nicht brauche. Dass es so
Find
schlimm noch nicht ist.
Echt total gut, dass du das machst. Mhm. Jetzt denkt man ja vielleicht, ja gut, ein Monat ist Pillepalle, vor allem wenn ich danach dann wieder anfange zu trinken, das ist doch irgendwie dann Quatsch, so einen Monat drauf zu verzichten. Aber das hat wirklich schon positive Effekte, das wurde jetzt auch wissenschaftlich schon mehrfach untersucht. Erstmal nimmt man einfach weniger Kalorien zu sich, denn Alkohol hat sehr viele Kalorien, besonders in Form von Bier.
Der berühmte Bierbauch, man kennt ihn.
Der berühmte, genau, hat jeder ein Bild gerade im Kopf. Dann wird natürlich die Leber entlastet, die den Alkohol ja immer abbaut und sie kann sich auch nach einigen Wochen dann schon wieder regenerieren.
Außerdem kann der Verzicht für besseren Schlaf sorgen und mehr Konzentration, mehr Energie, bessere Haut. Und ich finde, alleine an diesen Effekten ohne Alkohol merkt man schon, wie schädlich Alkohol dann doch ist letztendlich. Das ist natürlich super individuell. Also ich muss persönlich auch zugeben, ich habe auch letztes Jahr Dry January gemacht und ich habe da jetzt nicht so unglaublich krasse Effekte gemerkt und war auf einmal hier Superwoman. Aber kein Grund, das jetzt nicht nochmal zu versuchen. Wer weiß, wer weiß.
Ja, und ich merke auch schon, ich verzichte jetzt zwar nicht einen Monat am Stück da drauf, aber ich achte wirklich sehr darauf, dass ich nicht so oft und vor allem dann noch nicht so viel Alkohol trinke und seit kurzem auch mehr Sport mache und ich fühle mich dadurch wirklich deutlich besser. Und Studien zeigen auch, dass der Verzicht hilft, generell weniger zu trinken und dann in den Situationen, wo man trinkt, auch den eigenen Konsum besser einzuschätzen. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, nur weil ihr jetzt einen Monat Alkoholpause macht, ist jeder Tropfen, den ihr danach trinkt, dann natürlich genauso schädlich wie immer.
Ich habe ein richtig tolles Beispiel dafür gefunden, wie Politik auch mal funktionieren kann. Besonders beim jetzt nicht so wahnsinnig unterkomplexen Thema Krankenhausdiskussionen. In Italien wollte der Bürgermeister des Dorfes Belcastro darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht sein kann, dass die nächste medizinische Versorgung 45 Kilometer weit weg ist. Und deswegen hat er kurzerhand eine Verordnung erlassen in seinem Dorf und hat den Leuten verboten, krank zu werden. Super.
Ja, er hat die 1300 Einwohnerinnen und Einwohner schriftlich angewiesen, jede Krankheit zu vermeiden, die einen medizinischen Eingriff erfordert. Ruhen Sie sich möglichst viel aus, fordert jetzt der Dorfbürgermeister. Natürlich meint er das jetzt nur so semi-ernst, ne? Er will einfach auf das Problem aufmerksam machen, dass Ärztinnen und Ärzte fehlen. Und damit hat er auch Erfolg. Er sagt nämlich selbst, meine Anordnung, die hat mehr bewirkt als die dutzenden Briefe, die ich bisher an die Gesundheitsbehörde geschickt habe.
Ja, und jetzt hofft er, dass die Politik dadurch wachgerüttelt ist und sich auch bitte mal kümmert.
Ja.
Finde ich eine gute Maßnahme. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen wachrütteln und mit einem Lächeln in diesen Tag schicken. Und wir wünschen euch einen wunderbaren. Tschüss!
Tschüss!
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.